Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein ganz eigenes langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Hallo, hier ist Almut. Ich bin Ergotherapeutin und Altenseelsorgerin und mache gemeinsam mit Tinke den Podcast Ohren für Senioren. Heute darf ich Frau Matusch besuchen. Wenn ich in Frau Matuschs Zimmer hineingehe, sehe ich ganz, ganz viele alte Erinnerungsstücke, Fotos, Decken, Kissen, Herzensdinge, Gegenstände aus einem langen Leben. Und so wie Frau Matusch auch immer eine freundliche Wärme ausstrahlt, ist auch ihr Zimmer mit freundlicher Wärme gefüllt. Frau Matusch sitzt meistens in ihrem gemütlichen Sessel, ist immer guter Dinge. Obwohl natürlich auch ihre Lebensgeschichte schwierige Zeiten und Unwägbarkeiten aufweist, schafft sie es doch, fröhlich zu bleiben und einen positiven Blick aufs Leben zu wahren. Vielleicht verrät sie uns heute das Geheimnis, wie sie das macht, wer weiß. Beim Podcast wollte sie sofort mitmachen. Klar mache ich, ich bin doch neugierig, sagte sie. Und vielleicht steckt da schon ein bisschen Antwort drin auf die Frage, wie sie es schafft, so fröhlich und positiv durchs Leben zu gehen. Mit ein wenig Neugierde. Aber jetzt können Sie sich selber mal vorstellen, Frau Matusch.
Ja, also ich bin Frau Matusch und ich wohne hier in Rostock in einem Heim, in dem ich mich sehr wohl fühle. Und ich bin jetzt 86 Jahre alt und bin hier sehr gerne, weil ich ganz einfach auch meine Familie ganz dicht bei mir habe. Meine zwei Urenkelchen, es ist eine Freude, die aufwachsen zu sehen. Also ich bin hier Schusterfamilie und fühle mich sehr wohl im Heim, sowohl auch hier im Kreis, wo ich alle beieinander habe. Es ist ein Räderwerk. Es ist sehr schön hier.
Ja, ich habe noch mal nachgeguckt. Sie sind auch schon 2,5 Jahre bei uns hier im Heim. Daher kennen wir uns auch schon so lange.
Ja.
Und gut. Und ich dachte, ich frage Sie einfach mal, ob Sie unseren Zuhörern ein wenig erzählen können, wie so ein Alltag im Pflegeheim aussieht. Denn die meisten haben ja nicht unbedingt den Bezug dazu, so wie wir. Und stellen sich das vielleicht ganz anders vor. Erzählen Sie mal so drauf los.
Ja, los geht's.
Los geht's.
Ja, es geht mit dem Frühstück los oder mit dem Wecken. Wir werden ja geweckt und wir kriegen jeden Tag eine Tablette, dass wir unsere Tabletten vertragen können, also praktisch eine Magentablette. Und die kommt regelmäßig und im Grunde so zwischen 6:30 und 7. Und naja, da geht es dann ins Bad, wenn man Hilfe braucht, kommt sofort, ist sofort jemand da. Und wenn man die Hilfe nicht braucht, das selbst noch kann, dann sind sie irgendwie froh, dass sie schnell woanders hin können, mehr Zeit haben für Bedürftigere.
Na klar.
Und wenn man dann angezogen ist, frisch und froh, geht es zum Frühstück. Da gibt es schönes, gemütliches Plauschen. Man spricht über dies und jenes. Und nach einer Weile, dann geht es wieder ins Zimmerchen. Und sofort haben wir dann ab 10 Uhr meistens irgendeine Veranstaltung, die gibt es jeden Tag. Wenn man möchte, kann man hin, daran teilnehmen. Und wenn nicht, dann, das ist keine Pflicht, aber es ist immer dafür gesorgt, dass man dann so ab 10 bis um 11 versorgt ist mit Sport und mit Kegeln und mit Singen. Und geht es zum Mittagessen dann? Ja, das Mittagessen, es ist nicht so wie zu Hause, wenn man das selbst machen würde. Aber immerhin wären wir ja satt und es ist schön. Und vor allem Frühstück und Abendbrot ist irgendwie liebevoll gemacht. Es wird garniert und es sieht bunt und fröhlich aus. Ja, naja, und dann ist die Mittagspause. Je nachdem kann erstmal jeder machen, was er will. Die meisten Schläfchen. Ich gehe gerne in den Hof runter, wenn die Sonne scheint. Ach, da bin ich gleich nach dem Essen unten. Und schauen die Sonne. Die anderen schlafen noch. Ich habe den Hof für mich ganz alleine. Ist wunderschön. Dann gibt es Kaffee trinken, dann nehme ich dich dran teil, ich bin nicht so eine Kaffeetante. Und dann bereitet man sich schon wieder aufs Abendbrot vor. Zwischendurch, naja, da kann man Besuch haben oder man geht raus. Es ist alles dicht dabei hier, wir können uns noch ein kleines Nebenleckerchen einkaufen. Ja, da kommt man schon runter und kauft sich das, was man gerne noch vielleicht haben möchte. Ja, naja, dann geht's ans Schläfchen. Dann huschel, huschel. Naja, wir haben Fernsehen. Das können wir dann auch noch. Ganz neben Film. Und ich habe heute Nacht, ach, ich bin wach geworden, hatte einen wunderschönen Traum. Da war ich halt wach und habe gedacht, ah, so vier oder ja, vier was. Da bin ich sowieso aufgestanden, musste ins Bad und habe ich gedacht, jetzt dusche ich ganz einfach, da bin ich eben mal schon fertig, sonst verschlafe ich das Ganze wieder. Und das war auch wunderschön. Naja, und als ich dann geweckt wurde, da habe ich gedacht, ich bin ja schon fertig. Aber ich brauche keine Hilfe dabei, muss ich sagen. Ich kann es ganz gut. Ich stelle mir das so hin, dass ich mich irgendwo festhalten kann und geht wunderbar.
Ja. Ist also sehr strukturiert, das, Ihr Tag. So
das war kurz der Tag, ja.
Ganz kurz der Tag. Also es gibt sehr viel Struktur, aber noch so Freiheiten zwischendrin. Sie machen ja auch gerne Ihren kleinen Spieleclub oben, habe ich ja jetzt auch schon gehört.
Genau. Ja, wir spielen Rommi. Das spielen wir schon anderthalb Jahre. Es ist wunderbar. Das ist ein Herr Damm dabei, der ehemals als freiwilliger Helfer hier war. Und irgendwie haben wir uns gefunden, ja, wer spielt Rommi? Und es war dann noch eine Dame im Haus. Na, und so haben wir drei uns gefunden und klitschen nun alle zweimal in der Woche unseren Rommi. Und seit einiger Zeit sind wir so weit, wir zahlen ganz einfach jeder 2 Euro ein. Mhm. Das wird gespart und wenn es dann so weit reicht, dass wir ordentlich essen gehen können, Dann tun wir das. Dann gehen wir auch hier in der Nähe. Es gibt ja so viel, wo man dann auch schön über den alten Hafen schauen kann zum Beispiel. Und dann gehen wir essen. Aber wir haben so viel zusammen, dass wir also ordentlich speisen können. Aber wir gehen nicht hin, um satt zu werden, sondern ganz einfach mal um ach, und was anderes, auf was man eben gerade eben so Appetit hat. Und das Geld dazu haben wir eben, da wird ein schönes Glas Rotwein zu irgendeinem passenden Essen getrunken oder ein schönes Bier oder ach, ganz, auf was man eben mal so herzhaften Appetit hat.
Ja, ja. Und das Geld haben Sie schon fast zusammen oder
müssen Sie noch sparen? Ja, wir hatten es schon mal zusammen und haben das verschmaust.
Ach.
Ich will nicht sagen verfressen, aber jetzt haben wir schon wieder über 200 Euro in unserer Kasse.
Naja,
das können wir gar nicht aufessen, so schnell.
Dann
da bleibt schon wieder ein Rest fürs nächste Mal.
Und wenn Sie jetzt so von Ihrem Alltag erzählen, da fiel mir noch ein, dass Sie ja auch so eine Art kleinen Nebenjob haben, kann man fast sagen. Wenn man ehrlich ist, das ist ja viel Arbeit. Wollen Sie das mal kurz erzählen?
Ja, das sind Briefe, Post mit Herz. Ja, das hat eben mal so angefangen und irgendwie auf den ersten Brief, den ich bekam, da war hinten drauf ein Absender, kaum leserlich. Und da habe ich gedacht, ich schreibe es ganz einfach mal hin, denn das waren Kinder, die geschrieben haben.
Von einer Schulklasse, ne?
Die erstmal Deutsch lernten und vor allen Dingen Deutsch schreiben. Und es war gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich hinschreiben, die Adresse. Die war also so, dass ich dachte, es kommt vielleicht gar nicht an. Und habe unter meine Karte, eine Ansichtskarte aus Rostock, geschrieben, vielen Dank an den Briefträger, aber ich konnte es nicht anders entziffern. Und die Karte kam an und seitdem aus Herne kommt alle 4 Wochen oder 3 Wochen ein großer Brief, ist das DIN A4?
Ja, DIN A4 ist das immer.
Und jedes oder alle von dieser Klasse, die schreiben und malen und es ist schwer zu entziffern, wie sie alle heißen, aber die geben sich so viel Mühe. Und es wurde ganz einfach von Brief zu Brief besser, dass sie mehr geschrieben haben als gemalt. Die haben gebastelt für alle. Es wurde immer besser und selbst die Lehrerin hat dann dazu geschrieben, dass sie sich sehr freut, dass wir das machen. Es fördert die Kinder. Zum es spornt sie an zu schreiben und sich Gedanken zu machen, zu malen und ja, und glaube ich, den ersten Brief haben sie gesagt, er hängt bei ihnen da im Klassenraum.
Ja, ich sehe sie ja immer mit ihren vielen, vielen DIN-A4-Blättern, wo jedes Kind was geschrieben hat, wie Sie sagen, mittlerweile auch schon ganz gut, ne? Also ja, auch sehr ausführlich.
Ja, wird immer besser.
Genau, und Frau Matusch schreibt dann fleißig
aber ich,
zurück.
Ich brauche immer keinen ganzen Vorbetrag
ja,
dazu.
Genau.
Ich möchte sie ja alle irgendwie auch am Namen nennen, aber ich habe dann schon mal geschrieben. Also ich zum Beispiel, ich grüße euch alle. Das ist ein schöner Nebenjob. Macht
ja.
Spaß.
Genau, und Post mit Herz, das kann ich noch kurz erklären. Das ist so eine Plattform, wo jeder quasi Briefe schreiben kann an Menschen in Pflegeheimen. Nicht an jemand Konkreten, sondern allgemein an das Heim. Da schreibt man dann vorne auf den Briefumschlag Post mit Herz mit drauf. Und wir verteilen das dann hier im Heim, dass jeder was bekommt. Und diese Briefe lösen immer eine riesengroße Freude aus. Weil ja heute gar nicht mehr so viel geschrieben wird in der Regel. Und wann bekommt man schon mal was anderes als Rechnungen? Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Immer zu Ostern und zu Weihnachten läuft diese Aktion. Kann ich auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und es ist auch gar nicht unbedingt so gedacht, dass es immer so laufen muss wie jetzt bei Frau Matusch, dass geantwortet wird und eine Brieffreundschaft entsteht, weil natürlich viele Heimbewohner das auch gar nicht mehr aus verschiedenen Gründen schaffen zu antworten. Und manche Briefschreiber haben da auch keine Adresse angegeben, weil sie es einfach nur anonym machen wollen, jemanden zu grüßen. Und trotzdem freut man sich sehr. Also es muss nicht geantwortet werden. Hier ist es natürlich ein ganz besonders schönes Beispiel, was sich daraus entwickeln kann. Diese Korrespondenz mit einer ganzen Schulklasse über schon Jahre fast. Ne?
Ja.
Genau. So, Frau Matusch, das war unser Ausflug erstmal durchs Pflegeheim. Jetzt wollen wir ja aber, wir haben es schon abgesprochen, ein bisschen auf Ihre Kindheit schauen. Wie hat Ihr Leben angefangen, das jetzt schon ganz schön viele Jahre umfasst?
Ja, angefangen mit der Geburt.
Ja, erzählen Sie mal, was Sie so wissen.
Ja, als Geburt, naja, ich war ein kleines Baby, das eigentlich nicht viel Chancen hatte zu leben, weil ich habe keine Muttermilch vertragen. Es ging ganz einfach nicht, ich musste es wieder ausspucken. Und dann wurde ich wurde praktisch immer weniger. Ich kann das nur erzählen, was mir erzählt wurde. Aber ich bekam im Kopf lauter Verrunkel noch dazu. Was schaffte mich von einem Arzt zum anderen und die Ärzte meinten dann gegenseitig, oh, das wird wohl wenig Chancen haben. Aber meine Großmutter sagte dann eines Tages wohl zu meiner Mutti, wir nehmen das Kind aus dem Krankenhaus. Ich bekam dort sogar die Nottaufe. Das wollten meine Großeltern so. Und meine Großmutter, die sagte dann so, also nach Hause mit dem Kind und nicht mehr an das Bäuerchen, so dass sowieso alles rauskam. Nennt man das überall Bäuerchen?
Ja, oder ist das, also ich kenne das nur so.
Das ist so ein Rübser.
Ja.
Und das ging nicht mehr. Ich wurde auf die Seite gelegt und von einer Seite dann auf die andere. Und siehe da, es blieben Reste drin. Aber es war ja dann nicht Muttermilch, es war, was die dann angerührt haben. Ich kann es nicht sagen, was es damals gab. Ich hätte vielleicht nicht jedem geschmeckt, ich weiß nicht, mir vielleicht auch nicht. Also man hat mich großgekriegt, weil die Großmutter, also die haben alle für mich gebetet. Und der liebe Gott war wohl doch dabei. Und ja, ich wurde groß und stark. Das Stark ist übertrieben, aber groß. Und dann hatte ich eine schöne Kindheit, wenn es auch, es waren ja Kriegsjahre. Und dadurch, meine Mutti war viel im Krankenhaus, die hatte eine schwere Lungenentzündung damals, hatte TBC, eine offene auch noch. Und ehe sie das eigentlich bemerkte, ich habe mit ihr im Bett geschlafen und ich bekam nichts ab davon.
Ja.
Gottes Segen, also wirklich. So, und dadurch, dass Mutti viel im Krankenhaus war war ich ja bei meinen Großeltern. Und wir hatten ein Mehrfamilienhaus in Gera. Das ist mein Heimatsort, mein Geburtsort. Und das war so schön, wie soll ich mal sagen, auch in Kriegsjahren. Die haben immer für mich gesorgt und so gütig. So. Ich kann das gar nicht so richtig behüten. Aber ich musste also zum Beispiel zum Essen, es gehörten nur die Hände auf den Tisch bis zum Knöcheln, weiter nicht. So wurde gegessen. Und man durfte auch nicht aufstehen, ohne zu fragen, ob man aufstehen dürfe als Erste. Also es war schon Zucht und Ordnung. Aber trotz alledem, die ganze Erziehung war an einer langen Leine, sage ich immer. Ich kannte meine Grenzen. Und man versucht ja vielleicht als junger Mensch, die Grenzen da zu überschreiten. Und das musste man ausprobieren. Aber nein, es ging dann doch, es musste das Vertrauen ja aufgebaut werden. Die Großeltern und natürlich auch meine Mutter, die hatten das Vertrauen zu mir. Also durfte ich das auch nicht missbrauchen. Und so war ich, ja, ein wilder Schlingel, aber immerhin bedacht, nicht allzu böse zu sein, also böswillig oder so.
Ja.
Das gab es nicht. Und naja, also, ging es weiter. Wir sind ja im Krieg. Ach, meine Großmutter sagte immer, ob unser Haus noch steht, wenn wir aus dem Luftschutzbunker kamen oder aus dem Wald. Wir wohnten dicht am Wald. Aber es stand noch und es war... Und sie hat dann gebetet, Gott sei Dank, also auch bevor wir gegangen sind, lieber Gott, erhalt uns unser Haus. Und schön war ja, ich habe ja viel oben bei meinen Großeltern auch geschlafen, Kinderbettchen. Und abends wurde das Abendgebet gesagt und am Morgen das Morgengebet. Und ich sehe Großmutterchen noch an meinem Bettchen sitzen. Und es wurde auch zum Mittag gebetet, zuvor und danach das Dankeschön. Ja, und so war das eben in diesem Sinne, es war so ein harmonisches Leben. War schön. Trotz Krieg, oh, wie mussten wir los. Das mussten wir aber alle in dieser Zeit. Aber ich hatte immer meinen kleinen Rucksack, der war gepackt. Und wenn die Sirene ging, wir hatten ja so eine Köppelschnauze oder wie die Radios damals hießen.
So ein Volksempfänger ist das?
Ja, naja, wir haben gesagt, die Köppelschnauze. Wenn es dann hieß, also die Bomber über Hannover-Braunschweig, dann war es höchste Zeit zu gehen. Entweder in den Keller, und da passte mein Großvater auf, dass alle im Haus ihre Sachen dabei hatten, vor allen Dingen Wasser, also irgendein Getränk, und im Keller war. Und jeder konnte dann entscheiden, ich gehe in den Keller oder ich gehe in den Wald, in den nahen Wald.
Ach so.
Wir wohnten also fast eine Straße weiter um die Ecke und da war schon Wald. Und da konnte man sich verstecken. Wir waren da auch und da habe ich gesehen, oben über den Wipfel, da sah ich, konnte man die Bomber sehen, wie sie ankamen. Und da habe ich gesagt zu meinem Großvater, oh Gott, die sehen uns doch, weil da werfen die uns Bomben her. Nein, nein, sagt mein Großvater, die sehen uns nicht, das ist viel zu weit weg. Und die kleine Lücke zwischen den Bäumen, da kann man keine Menschen unten sehen.
Ja.
Denn mein Großvater hatte immer das Gefühl, also im Keller, wenn das Haus zusammenfällt, die meisten sind ja im Keller umgekommen damit.
Ja.
Aber er hat dafür gesorgt und wer eben nicht wollte, der wollte nicht, ist gut. Aber mein Großvater ging dann meistens nach oben, hat die Bibel genommen und hat bei Kerzenlicht in der Bibel gelesen, das weiß ich noch. Denn ich bin dann hochgeschlichen und habe gesagt, Obi, warum bist du hier oben? Ich bete, mein Kind, dass unser Haus erhalten bleibt. So, der war dann Obmann auch in der Straße, die hatten dann so eine rote Binde um den Arm und mussten mit noch drei Männern die Häuser kontrollieren, ob alle im Keller waren, ob alle versorgt waren. Auch die, es gab ja auch ältere Leute, die nicht mehr so konnten. Und dann blieben die drei Männer meistens so an der Ecke stehen und beobachteten in der Nacht das ganze Geschehen. Also ich kann jetzt fast mal nur von der Nacht reden, weil das so für mich faszinierend war. Und ich habe dann gefragt, Obi, darf ich mit raus, darf ich mitgucken? Ja, sicher, sagt er, dann konnte ich mitgucken, wie die, ja, damals waren es Christbäume, haben wir das genannt,
ja.
die Flugzeuge abwurfen, um das alles auszuleuchten, die Orte, wo sie Bomben ablegen wollten, also schmeißen wollten. Und dann so Silberstreifen, die reflektierten. Zu sehen war das ja herrlich, aber unfein war es ja doch am Ende, nicht? Es war ja grausam.
Christbäume hört sich erstmal so nett an, ne, das Wort.
Ja, und dadurch, dass wir am Wald wohnten, ziemlich am Waldrand, die suchen ja Bahnhöfe und Brücken über die Elster und solche Dinge, die eben die ganze Struktur lahmlegten. Und wir Kinder da, wir krabbelten auf den Ruinen rum. Wir Kinder empfanden das nicht so. Es war mehr ein Abenteuer. Ja, so. Aber es war ja dann Schulzeit und irgendwann war der Krieg vorbei. Ich war immer schon in so einem kleinen Kindersportverein, 4 Jahre alt, komischerweise schon, obwohl Krieg war. Aber am Tag ging die Sirenen nicht so oft und war auch nicht weit weg. Und da war ich ein paar Jahre bis zum 6. Lebensjahr. Und da sagte die Sportlehrerin dann zu meiner Mutti, ach wissen Sie, Ihr Kind hat Gelenke wie Gummi. Die könnte doch eigentlich ins Ballett gehen.
Ja.
Ja, und das war nicht teuer. Also das war bloß, ich glaube, 50 Pfennige, wie man damals sagt, dass man versichert war. Und so war das auch in Sportvereinen dann. Und dann ging ich 6 Jahre ins Ballett. 6 Jahre, bis zum 12. Lebensjahr. Die Jahre dazwischen, die waren ausgefüllt mit Unsinn und mit Sport. Sport war ich immer, irgendwie stand ich immer auf einer Matte. War ja schön im Ballett, war wunderschön. Da hieß es dann, ach Frau Giebner, meine Mutti, ihr Kind, sie könnte in die Palucca-Schule gehen, in Dresden. Eine ganz berühmte Institution, also für Tanz und Ballett. Ja, aber da war ich 16 Jahre alt oder so und musste dort auch wohnen, ins Internat gehen. Also ich wäre weg gewesen von meinem Zuhause. Und da sagten meine Erziehungsberechtigten Nein dazu.
Ja.
Und gut, das war für mich in Ordnung, das durfte ich nicht. Und ich habe das verstanden und habe mich auch mit nichts weiter draus gemacht. Das war dann eben passé. Und da war ich dann aber, ja, dazwischendurch im Schwimmen, aber Wettkampfschwimmen. Und haben wir viele Medaillen und Urkunden geholt. Wismut Gera.
Mhm.
Wir waren stolz auf unsere Badeanzüge, wo das Emblem vorne drauf war. War schon was. Es war ja alles, es war in der Kindheit eben. Es war toll, wenn man diese Erfolge dann eben hatte. Judo war dabei und ist eigentlich alles irgendwie Rollschuh, Kunstlauf. So, also insofern eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Jugendzeit, immer was anderes, immer was
Lustiges. Immer was ausprobiert auch, ne?
Immer was ausprobiert und immer hatte ich Unterstützung von meiner Mutti natürlich auch, aber hauptsächlich von meinen Großeltern. Und mein Großvater war so ein, ja, dem guckte der Schalk aus den Augen. Und man durfte ja nach den Geboten, du darfst nicht stehlen, zum Beispiel.
Ja.
Natürlich, es wurde alles, das durfte man nicht, das war klar. Außer Kohlen klauen. Und Weihnachtsbäume mopsen aus dem nahen Wald. Und ja, komischerweise dazu hat mein Großvater immer noch geholfen. Naja, er stand an einer Ecke mit dem Handwagen dann und hatte die Kohlen, die wir geklaut haben, in kleinen Taschen oder Einkaufsbeuteln halten oder irgendwas. Und das kam dann da rein und wir hatten dann ein paar Kohlen, also das war dann ja insofern Mundraub.
Sie waren ja mit ihm viel im Wald oder eher mit Ihnen, ne?
Ja, ja, wir haben auch immer aus dem Wald als Kinder immer was mitgebracht, ja, was runtergefallen ist, morsches Holz. Und wenn es nur mal so weit, wir stecken das mal abends noch in den Ofen oder so. Dazu haben wir immer gesorgt, aber es gab auch Stubbenroten. Das sind die Wurzeln, also es wurden ja Bäume geschlagen. Vor allem die Tannen, die Fichten, die wuchsen schnell. Aber man brauchte ja Holz damals in der schlechten Zeit. Und es wurde da eben viel abgeholzt. Nur die Stubben, die blieben. Und da musste man Genehmigung einholen, um solche Stubben zu muten, eben rauszuholen aus dem Erdreich. Ja, es war eine sehr felsige Gegend bei uns. Es ging über im Wald auf, es war alles bergig. Und mein Großvater hatte dann auch die Genehmigung, wir durften Stuppen roden und los ging es mit einem großen Ziehwagen und da war ein Seil drauf und da war eine Hacke und alles mögliche Werkzeug, Axt und Beil und da schoben wir dann hoch, das nannte sich Felsenkeller, aber es war eben felsig und der Felsenkeller, das war eigentlich unten die Gaststätte, die unterhalb dieses Berges, bergan. Also dann hochgeschoben, bis wir an das Beet kamen, wo die Stuppen dann rausraten. Und es war schwere Arbeit und ich habe natürlich feste mitgefummelt mit einer Säge, wie es nur irgendwie ging. Und dann war der Stuppen raus und zum Teil natürlich zerteilt durch die Axt und Zeug, ein Keil. Und auf den Wagen geladen und das war eigentlich das Schwerste, das hätte Ubi gar nicht alleine machen können. Denn bergrunter und mit einem beladenen Wagen, der sauste ja ab, aber Ubi vorne, der hatte die Deichsel zwischen die Beine genommen und mit dem Seil, das hatte er gehabt und über den Wagen weg und ich habe hinten festgehalten, ich habe zurückgezogen. Och, das war schwer, aber ich habe gut mitgebremst und der hatte dann den Stock dazwischen. Das ist gar nicht so richtig, wie das jetzt, also macht er jetzt kein Mensch mehr.
Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
Und so ging es dann holprig runter und heim und zu Hause wurde das dann eben ofengerecht zerhackt. Mhm. Aber solche Sachen haben wir eben gemacht, aber auch im Wald, die Pilze, die Beeren, das hat er mir alles gezeigt. Das ist ein Kompass, sagte, wenn man sich verlaufen hat, du brauchst keinen Kompass. Schau nach den Bäumen, die grün sind an einer Seite. Und grün ist immer die Westseite, wo der Regen herkommt. Also wenn du weißt, wo Westen ist, dann weißt du auch, wo Osten, Süden, Norden ist. Man kann sich nie verlaufen. Hm. Er hat mir das eben so beigebracht. Oder zum Beispiel gesagt, wenn du einen Bach hast, geh mal den Bach entlang. Irgendwo mündet der kommt irgendwo, kommst du an.
So ganz praktische Sachen.
Aber auch wir Kinder. Wir hatten ja nur im Wald gespielt, weil das so... Der Wald war für uns natürlich das Sommerbad oder in Ferien dann. Aber der Wald war, der war was. Und abends, wenn wir nach Hause kamen, oder wenn es gegen Abend, wenn es anfing, die Sonne war weg, da haben wir auf der Straße gespielt, eben Volleyball und Handball und Treibens dann über das und all sowas. Also irgendwelche Belustigung und die... Die Anwohner alle, die holten sich dann Kissen ans Fenster und stützten die Arme bis zum Ellbogen drauf und schauten uns zu, wie wir unten gespielt haben. Wir haben denen ein Fernsehprogramm gebucht.
Ja.
So kleine Auszüge aus unserem Kinderleben. Es war so viel in der Kindheit und so schöne Sachen.
Sie strahlen auch richtig, wenn Sie das erzählen.
Ja, das sind schöne Erinnerungen. Potzkrieg. Der eben war, aber wie gesagt, der war ja auch mal vorbei.
Ja, dann wurden Sie größer und haben sich nach einem Beruf umgeschaut.
Ja, naja, der Beruf, den ich haben wollte, den gab es gar nicht. Ich durfte zum Beispiel kein Abitur machen, weil ich war nicht zu dumm dazu. Ich war zwar manchmal faul, aber ja, durfte ich nicht, weil ich war kein Arbeiter- und Bauernkind. Ja. So war das damals, aber ich kannte meinen Vater überhaupt gar nicht, der ist in Stalingrad geblieben. Da habe ich nur ganz, ganz schemenhafte Erinnerungen von Bildern. Und da brachte er mir ein Puppenbild aus Frankreich, die Puppe Jutta. Da hatte ich mit der Puppe zu tun und der Mann war für mich eben Mann, der zu Besuch kam.
Ja, den haben Sie sich gar nicht so genau angeguckt.
Nee, Also, ich wurde dann Friseuse, weil ich wollte nicht in einen, es war noch Sekretärin oder sowas, also Büro und eingesperrt und den ganzen Tag auf dem Sessel, nein, das war nichts für mich. Also wurde ich Friseuse, habe ich dann mich aber auch mehr interessiert für das Schaufrisieren und sowas, für solche Dinge. War mein Chef aber auch ganz einverstanden, das war für den... Oh, er hat sich dann damit brüsten können. Naja, trotzdem lernte man damals noch ondulieren. Lernt heute kein Mensch mehr im Friseurberuf.
Und Sie haben geübt an?
Ja. Ich brauchte ja Modelle. Und ich musste ja auch, Herrensalon war ja auch eine wichtige Sache, das war dabei. Und Ubi war mein bestes Modell. Der ließ nur die Haare wachsen, dass ich ihn einen ordentlichen Fasonschnitt schneiden konnte. Und dann, ich musste ja auch rasieren. Da sind die Rasiermesser von meinem Onkel Max, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, er hat sich das ja alles gefallen lassen. Ich habe ihn auch nicht geschnitten. Ich könnte jetzt sagen, ja, Opi, einmal habe ich das Ohr abgeschnitten, steck schnell weg, der Chef kommt. Aber so war nicht, das nee. Ist bloß ein Witz. Naja, und letztendlich war es dann so, ich musste ja auch Glatze rasieren können. Opi, so, jetzt mussten die Haare runter. Naja, dann mach mal. Und da habe ich ihn also ruckizucki die Glatze geschert und die musste ich dann auch noch rasieren. Das war dann nicht, dass vielleicht einen halben Zentimeter Haar noch drauf war. Nee, ich musste ganz runter, dass ich das rasieren konnte. Auch da habe ich ihm nichts getan, ging wunderbar. Aber er ging dann halt mit Hut. Und meine Großmutter, ja, da habe ich zu Hause geübt, ondulieren. Ja, die Brillenschere, die wurde dann aber, damit sie nicht zu heiß war, wurde auf Zeitungspapier ausprobiert und das braun wurde oder verbrannte, dann war es eben zu heiß. Und Omi hat auch manchmal braune Strähnchen gehabt. Und später dann musste man das riechen. Man hat die Werbe dann gerochen. Also man konnte ja nicht im Laden, wenn da jemand zum Ondulieren war, noch die Zeitung hernehmen und da rein. Ja. Das hatte man gerochen.
Die richtige Temperatur.
Okay. Das musste klappen.
Und Ihre Omi hatte ja auch so ganz schönes, langes
Haar. Ja, schöne, so richtig goldblond. Aber die hat sie dann zum Zopf, wie das damals war, zum Zopf gebunden, also kam in den Arm nicht mehr hoch. Und dann sage ich, Omi, abschneiden, meine schönen Haare. Abschneiden, du hast es dann leichter. Zack, waren sie weg. Ich habe sie jetzt noch.
Ja, ich durfte ja den Zopf von ihrer Oma
habe ich jetzt noch.
Ich durfte den mal in die Hand nehmen. Das war so ein ganz besonderes Gefühl, als sie mir mal den Zopf ihrer Oma in die Hand gegeben haben. Wirklich wunderschöne Haare, so wie Sie sagen, goldblond.
Ja, aber ich habe ihr dann eine Dauerwelle gemacht, eine leichte. Und die konnte, ich sage, Omi, du brauchst ja bloß mit dem Kamm durch. Und schon ist jetzt die Frisur. Sie war dann sehr dankbar, ja, sagte sie. Es geht einfacher. Es war schön. Sie hat mir das nicht übel genommen. Die haben sich aber auch alles gefallen lassen.
Das muss ich auch sagen. Das ist auch eine nette Geschichte, wie Sie das so beschreiben. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie haben von Onkel Max auch verschiedenes Handwerkszeug für
ihn. Ja, der Onkel Max, das war Opis Bruder. Und der ist mit 18 Jahren nach Amerika ausgewandert. Der hatte auch DPC gehabt und die Ärzte haben wohl gesagt, also eine Luftveränderung, aber generell.
Ganz andere Luft.
Ja, und da hat er sich als junger Mensch gesagt, es war ja damals so, sind viele nach Amerika ausgewandert. Und naja, und da hat sich Onkel Max, der ist auch nie wieder in die Heimat zurückgekommen, aber immer in Verbindung mit uns. Und er hat sich hochgearbeitet dort und war letztendlich... hatte er ein kleines Hotel gehabt. Und er versorgte uns immer mit Packerln aus Amerika.
Ja.
Das waren, wenn eben solche, ja, wie die üblichen, verschnürt mit Bindfaden. Und auch Bindfaden wurden aufgehoben, die konnte man zu irgendwas gebrauchen. Und früher waren die Kisten richtig vernagelt. Und das war aber vor meiner Zeit. Also das... Onkel Max hat immer irgendwie für uns gesorgt, für die Grundnahrungsmittel. Und, ich habe auch Onkel Max immer geschrieben, habe mich bedankt, es war immer was dabei, auch für uns Kinder, ja, also für meine Cousine noch mit, die teilweise im Haus gewohnt hat, in meiner Tante. Und ich selbst hatte immer irgendwie Beziehungen zum Onkel Max. Und als es hieß Ballett, da schickte er mir Spitzenschuhe. Die gab es ja hier nicht, also die hatten die auch nicht in der Ballettschule. Ich kriegte Spitzenschuhe, weiße, schön hoch zu schnüren und Steppschuhe. Wir haben ja auch Stepp gelernt.
Ja.
Und die Steppschuhe, haben ja Eisenbeschlägen vorne und den Absatz. Und wenn ich da unsere Steintreppen runtergerannt bin, wie als wenn es neue Schuhe waren. Ey, guckt mal her. Und da sagte unten jemand, ich habe gedacht, es kommt ein Pferd gerannt. Das hat er, und als ich dann gelernt habe, da gab es dann, da schickte er mir Rasiermesser und Scheren für Herren, Frisuren. Da gab es besondere Kämme und auch die Scheren waren, die hatten dann so einen Kringel rum, so, ja, wo der Finger reinkam.
So.
Das schickte er alles und Streichschrieben mit auf den Tisch und oder an die Wand zu hängen, wo ich die Rasiermesser, die Scheren, ich habe heute noch, ich schnippel mir ja selbst noch an den Haaren. Und hat er das geschickt. Und einen weißen Kittel für den Friseur hat er dazu geschrieben. Weißen Kittel. Aber der war so schön, es war Perlaum, war das, also so aber festes Zeug. Es waren lauter so feine Biesen hier runtergenäht und runde Taschen, so abgerundet. Aber alles schön zart, kurze Ärmel. Und dann geknöpft, schöne Knöpfe bis runter. Oh Mann, habe ich gedacht, der ist doch zu schade für einen Friseurladen, wenn man färben muss, dann kommen Kleckse drauf. Ne, habe ich mir einen schwarzen Gürtel gekauft, so, der hatte so eine Blüte vorne, ging so einzuhaken, so rum. Dann sind wir tanzen gegangen, ich hatte das schönste Kleid an.
Klar.
Das, oh Mann. So, und Onkel Max, der sagte dann, oder schrieb eines Tages, ob ich nicht Lust hätte, zu ihm zu kommen. Er hätte nur ein gewisses Alter und es wäre doch schön, wenn er mich dabei hätte. Es wäre für alles gesorgt. Er hat dann extra Bilder geschickt von seinem Haus. Und da schrieb er dann meine Hütte mit nur 24 Fenstern. Also das war ein richtig schöner, kleiner, im Bunkerluststil, so ein kleines Einfamilienhaus.
Aber nicht das Hotel? Also
das Hotel nicht, nein, nein. Das, auch da hat er andere dann dafür arbeiten lassen. Er hat dann nur noch,
ach so,
also Befehlshaber.
Und wo war das, Frau Matusch?
In San Francisco.
San Francisco.
Ja. Und
er wollte sie gerne zu sich holen.
Ja, so. Und da war das natürlich auch wieder so. Ich hatte das entsprechende Alter noch nicht. Und dann sagten meine Erziehungsberechtigten, nein, du sprichst die Sprache noch nicht, du kennst den Onkel Max noch gar nicht richtig. Und ein fernes Land, eigentlich ein fremder Mann, obwohl er nahe war innerlich.
Mhm.
Aber das durfte ich nicht. Aber das habe ich auch hingenommen. Gut, die haben es ja gut gemeint mit mir. Ich durfte da nicht hin, dann war es eben auch gut. Aber nach einer Weile war der Onkel Max dann auch verstorben. Ja, also, war es nun bedauerlich oder nicht? Ich meine, für den Onkel Max, der hätte sicher immer alleine das.
Für ihn wäre es schön gewesen.
Ja.
Wie alt waren Sie da?
17.
Das wäre ein ganz, ganz anderes Leben geworden,
ja,
wenn Sie damals...
Aber ja, es war eben auch wieder weg und wollten Sie doch nicht.
Sie wollten Sie auch nicht hergeben, ne? Sie waren ja da auch das einzige Kind.
Ja, ja. Nee, also das, naja, ich habe es verstanden.
Ja, und letztlich haben Sie ja in einem ganz anderen Beruf die meiste Zeit gearbeitet, ne?
Ja, ich war immer neugierig. Ich wollte immer was anderes machen. Und habe dann gedacht, ach, wie wäre es denn eigentlich an der Ostsee? Denn ich hatte dann immer im Hintergrund, ich könnte irgendwie aufs Schiff, da war ja die Völkerfreundschaft, und mit dem Schiff vielleicht auch mal nach San Francisco. Oder,
oh.
Oder ich hau da irgendwie ab.
Ja.
Ein DDR-Flüchtling oder sowas. Naja, die Gedanken waren da. Ich bewarb mich dann an der Ostsee oben im Ostseebad Wustrow auf das wunderschöne Ecke. Aber ich habe dann auf der Karte geguckt, wo ist denn überhaupt Wustrow? Aber das war in einer Friseurzeitung drin, da suchte ein Friseursalon einen neuen Mitarbeiter. Fürs ganze Jahr. Nicht nur Saison. Da habe ich hingeschrieben, dass ich in ungekündigter Stellung bin und würde mich gerne verändern wollen. Ja, ich hatte keinen davon erzählt, weder zu Hause noch mein Chef. Ich habe das ganz alleine gemacht. Ich habe das einfach versucht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich da ankomme.
Ja.
Und das war eben alles für mich so, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ich kriegte plötzlich Post, ja, ich bin angenommen. Ich könnte dann und dann anfangen. Das war fast sofort. Also ja, dann habe ich das meinen Großeltern und meiner Mutti gesagt. Ich habe das, ich hab das ein bisschen heimlich gemacht, aber ich habe gar nicht gedacht, dass ich da ankomme. Ich komme ja wieder, habe ich gesagt. Ich wollte nur für eine Saison ausprobieren, was da oben an der Ostsee, das wär doch was. Ja, und gut, die waren einverstanden. Obwohl, wenn ich jetzt nachdenke, ich war dort so behütet in dem Elternhaus und kehrt den einfachen Rücken, sage ich, hau ab. Also im Nachhinein hat mich das ein bisschen traurig gemacht, ich weiß nicht. Naja, aber ist egal. Das Schwerste war dann bei meinem Chef und er hat gesagt, also ich möchte kündigen, ich habe da eine Stelle. Ach, du meine Güte. Also das geht doch auf keinen Fall. Also die haben mir angeboten, mehr Gehalt, also mehr Lohn, was. Und dies und das. Also es war dann die Woche, die ich noch da war, keine schöne Woche. Die haben mich eigentlich gar nicht mehr angeschaut. Und da habe ich dann darum gebeten, dass Frau Bock, Herr Bock, ich möchte jetzt mal mit Ihnen sprechen, in aller Ruhe. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und da habe ich gesagt, mir gefällt es doch hier gut, ich komme wieder. Ich will mehr dazulernen. Und da haben die dann gesagt, ja, du warst uns so lieb und du solltest den Laden übernehmen, du solltest deinen Meister machen, dass ich wiederkomme. Ich war vorher mit meiner Chefin im Urlaub. Also muss man sich mal vorstellen, das macht auch nicht jeder, geht mit einem Lehrling Urlaub an die Ostsee, in Zingst. Und da war ich das erste Mal an der Ostsee.
Da waren Sie das erste Mal.
Und da habe ich mich in die Ostsee verliebt und habe gedacht, also da willst du hin, irgendwann mal. Also wir waren wieder gut, mein Chef und ich und die Chefin, und es war alles in Ordnung, ich komme ja wieder. Ich kam natürlich nicht wieder. Aber wenn ich dann wieder mal in Gera war, ich habe sie besucht.
Und waren Sie dann sauer?
Nee, die waren nicht mehr sauer. Die hätten den Laden dann auch aufgegeben, den hatte jemand anders. Und ja, aber ich wäre Nachfolger gewesen.
Ne? Ja.
Aber nein, es war alles gut, so wie es war. So, und da habe ich dann ja eine ganze Weile oben da gearbeitet in dem Beruf. Aber da lernte ich meinen Mann kennen, meinen zukünftigen Mann kennen. Komischerweise hatte der viel was mit Autos im Sinn. Und nicht mit der Seefahrt, obwohl in Wustrow ja die Seefahrtsschule war und alle Seeleute, also die irgendwie die mit Schiffen dann später was zu tun hatten, die zur See fuhren, die mussten durch Wustrow, ob das Funker waren oder die das A6, das ist das Kapitänspatent gewesen, machten, die mussten alle durch Wustrow. Das war die Grundschule praktisch für die Leute. Das war dann später internationale Schule für Seefahrt. Hieß das dann, weil auch aus anderen Ländern, Afrika zum Beispiel auch, also es waren in Wustrow mehr Studenten, Seeleute, die als Einwohner. Und wenn Tanz war oder irgend sowas, ach du meine Güte, so viele Mädchen gab es gar nicht, wie eben Männer da waren. Aber nein, ich hätte können, also Seemann.
Hätten Sie auch gefunden.
Ja, da waren wirklich genug und auch Anwärter. Aber da habe ich mir gedacht, mit dem Seemann, und er ist immer weg und du bist immer alleine. Und irgendwie die Vorstellung war, die wollte ich nicht. Und ja, das war der andere, der dann eben mit Autos was zu tun hatte. Komischerweise, also ich weiß nicht, ob ich da was verkehrt gemacht hatte, ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls. Nützt ja alles nicht. Ich war dann aber mehr, als wir dann verheiratet waren, da war dieser Beruf meines Mannes, wir hatten eine offene Autowerkstatt. Da war ein Friseurberuf von der Arbeitszeit her nicht mehr so schön. Das war komisch noch geregelt, also von 8 bis 12, 2 Stunden Mittagszeit und dann wieder bis um 6 und immer dann fertig war und raus war, war alles nicht so gut. Da sagte mein Mann, weißt du was? Wir kommen auch erstmal so zurecht. Du sagst, Mann, wenn du hier in dem Beruf, dann musst du Auto fahren können. Also jetzt machen wir schön deinen Fahrerlaubnis. Gut, die habe ich dann auch gemacht. Und dann musste man ja erstmal ein paar Jahre Auto fahren, ehe man Taxi fahren durfte. Man musste Auto fahren können.
Also der hatte auch ein Taxiunternehmen damals schon zu der Werkstatt dazu.
Ja. Es war erst ein bisschen, das hatten erst meine Schwiegereltern gehabt, aber die konnten das nicht mehr. Ja. Die hatten Tankstelle und Taxi und waren dann älter und haben die, sollten wir das auch übernehmen, aber Tankstelle kam für uns nicht in Frage, sondern das Taxigeschäft haben wir dann eben übernommen. Aber man musste erst mal richtig Auto fahren können, bevor man die Prüfung für Taxi machte. Und wir mussten ja erstmal die gesundheitliche Untersuchung, das war ja wichtig, man musste hören und sehen und reagieren, immer mit dem Hammer, ob die Reaktion da war auf die Knie. Ne? Und das musste ja alles stimmen. Und dann mündliche Prüfung. Meine Güte, da hat man mal Angst davor gehabt. Alles gar nicht so einfach. Aber das Ding mit Bravour gemacht, das ging und dann bin ich Taxi gefahren.
Dann sind Sie Taxi gefahren.
Endlich. Das war, also ich kann sagen, das war so eine schöne Zeit. Das war irgendwie befreiend. Ich weiß auch nicht warum. Ich war ja gerne im Haus und habe meine Feriengäste betreut und meine Kinder und alles. Aber das war, da war ich raus und weg und hatte immer und ständig andere Leute im Auto, die man kennenlernte. Ja. So viele andere Menschen. Das waren Gerichtsmediziner, das waren Schauspieler, das waren einfache oder andere Leute, Feriengäste oder Kranke, die schnell irgendwie zum Arzt mussten. Also es war eben alles dabei.
Da haben Sie viel erlebt in den Jahren.
Wirklich viel. Und ich muss sagen, der liebe Gott war immer bei mir, der hat mir immer einen Schutzengel dazu gesetzt. Weil ich bin, die 30 Jahre habe ich das gemacht und ich bin unfallfrei gefahren. Ging immer gut, also ich war gar nicht in irgendwelche Dinge rein. Ein Hasen habe ich immer gefahren. Oh. Das war das Einzige, ein Hasen, da konnte ich nicht bremsen, das ging nicht vorher und hinter mir. Ich habe es noch rumpeln hören. Armes Häschen, das tut mir jetzt noch leid. Und einmal habe ich 5 € Strafe gezahlt, weil ich Lichthube gegeben habe. Es hatte mich einer gegrüßt von der Gegenrichtung und da kriegte man wieder Hallo, so ungefähr. Das, ja. Und unser Taxi, das war so zu erkennen. Das war damals das erste Taxitourist und war so flaschengrün gespritzt mit einem gelben Streifen ringsrum. Also das war bekannt. Da konnte man das Auto noch auswählen.
Aber Sie mussten ja auch immer erreichbar sein, Frau Matusch, ne? Wenn Sie so ein Taxiunternehmen hatten.
Ja, zu Hause, wir hatten Telefon. Aber wenn ich jetzt unterwegs war und es war irgendwas, es war ein Stau vielleicht, ich konnte nicht die Zeit einhalten, bis ich wieder zu Hause war, weil da die nächste Fahrt schon vielleicht angemeldet war. Da gab es noch kein Handy, dass man schnell mal anrufen konnte. Es war nicht möglich. Insofern, und wenn es weiter weg war, wir hatten einen Stapel Karten, Städtekarten, so rum und dann, wo war denn das jetzt und so. Es gab kein Navi.
Ja.
Man musste das alles noch suchen. Es war gar nicht so einfach. Ja, auch so mit der Lichthube wurde dann 2 Kilometer weiter angehalten von einem Polizisten, von 2 aussteigen Papiere. Ich sage, was habe ich denn verbrochen? Ja, sie haben die Leute gewarnt, dass wir hier Kontrolle machen. Die haben Kontrolle, die Geschwindigkeitskontrolle gemacht. Und dann warnt man mehr, man ja unter Kraftfahrern auch immer irgendwie. Und das war aber gar nicht so. Ich habe den gegrüßt, wir kannten uns oder er kannte mich oder das Auto. Ja, und ja, aussteigen. Und dann guckte der ringsrum und guckte die Reifen an und guckte und immer noch und das und guckte die Rücklichter und ob die schmutzig waren. Und ich sage, also was habe ich denn nun eigentlich, was hat denn das jetzt mit den Reifen zu tun? Ich habe Fahrgäste und die müssen zum Zug. Ach so, naja, sagt er, naja, also den 5 €, ne, 5 Mark, waren ja Mark. Na, die musste ich bezahlen. Ich habe gar nicht. Das war das Einzige, was ich an Strafe bezahlt hatte. Ja, das ging. Aber ich habe gedacht, der junge Schnösel, der war so alt wie ich, vielleicht und noch jünger.
Aber Sie haben ja auch vielen geholfen damit, ne? Mit dem Taxi.
Naja, ich habe ja schon gesagt, also mit Taxifahren, das war interessant, es war schön, es gab immer was anderes. Und wenn man dann fuhr und eine Strecke, ja, da lagen wir Beine auf der Fahrbahn, also und der Körper dann so halb im Graben. Es war nur natürlich einer, der nach Hause torkelte, ist hingefallen, der hatte zu viel getrunken. Ja, und abbremsen war ja gut und schön. Und dann, ich sag so mal hoch mit Ihnen, was ist denn los hier? Ja, sah das Auto. Und ich sagte, wo wohnen Sie denn? Na ja, hier gleich. Sie kennen sich doch hier aus. Da kennen Sie mich. Na ja, aber Ihr Auto. Sie überfahren mich doch nicht, sagte. Also ich konnte er zog die Brieftasche und wollte seine Zeche bezahlen oder das Auto bezahlen oder was weiß ich. Er hielt mir die Brieftasche hin, die hätte ich ihn abnehmen können. Und wäre damit den gelassen. Da gab es ja gar nicht so. Also rein mit dem ins Auto irgendwie, den reingestopft. Und es war nicht weit, wo er wohnte. Der Köpnitzhof musste ich durch. Dann hat an der Tür geklingelt und die Frau, ich bringe ihren Mann.
Hat sie sich gefreut?
Ich habe aber den Mann so bis er stand ja dann wieder auf dem Bein hinter mich. Ich habe gedacht, die kommt vielleicht mit Nudelholz. Dann habe ich ihr das erklärt. Ich habe dann gesagt, er ist wohl hingefallen. Ich habe ihn aber mitgebracht. Ich habe nicht das ganze Drama erzählt.
Ja.
Und einmal, das ist eigentlich das Berührendste mit gewesen von der ganzen Taxifahrerei. Es war Heiligabend und wir gingen in die Kirche. Nur mein Mann blieb zu Hause, ich hatte schon alles vorbereitet, wenn wir nach Hause kamen, Abendbrot essen. Und er hatte gesagt, ja, auch ich erwarte euch dann, wenn ihr wiederkommt. Ich gieße dann schon mal ein bisschen was ein. Na gut, die Kirche, es war kalt. Und es war Wintertag, aber es war kein Schnee. Da. Gut, in der Kirche, der Gottesdienst, wir gingen raus auf die Straße, und Türen gingen auf, raus, es hatte geschneit. Es war draußen alles weiß, es passte doch dazu, die Glocken gingen da raus. Naja, nach Hause. Und wir hatten uns in unseren großen Flur ausgezogen, so, und rin in die warme Stube, und mein Mann stand schon da, hat uns empfangen mit Tablett. Und da stand, ja, es war wohl ein Weinbrand, der da drauf war. Nehme ich an, und da haben wir uns auch gefreut. Wir standen, wir haben ja gar nicht Platz genommen, wir standen da noch und hatten jeder unser Glas in der Hand und wollten eigentlich frohe Weihnachten wünschen. Da ging das Telefon, ich stand so an der Tür und das Telefon war draußen, also musste ich erst mal raus ans Telefon, das Glas abgesetzt. Und da war ein Kunde von uns, der war in Ribnitz, saß der fest. Und sagte zu mir, Frau Bartosch, ich komme nicht nach Hause. Ich kriege hier keinen, der war in Arnzug zu Hause, ein Künstler, ein Maler. Und ich habe gesagt, ja, da geht aber, ist ein Bereitschaftsdienst. Ja, die sind unterwegs, ist keiner zu kriegen, ist nichts zu machen. Ich habe alles Mögliche versucht. Och, holen Sie mich doch bitte ab. Will doch zu meiner Frau, die war nach Hause. Ja, habe ich gesagt. Natürlich, es war Bärchen, ich habe aber nicht Bärchen gesagt, wir haben ihn nur immer noch Bärchen genannt. Ich komme, so, laufen Sie aber nicht weg, gehen Sie rein ins Wartehaus. Ja gut, also meine Lieben, dann sagt man schön, ich muss erst noch mal los. Was? Hieß das, ja, aber mein Mann, der hatte den Schnaps schon getrunken. Also ja. Daraufhin musste ich ja los, dann habe ich noch gar nicht gesagt, dass ich, ja, also so gut. Nun macht man was und esst man schon was, ich komme ja gleich wieder, ist ja nur nach Ribnitz. Ruhe ins Auto und los. Und die Fahrt dann aus, als ich aus dem Ort raus war, und es war die Fahrt, ja, wo keine Häuser waren, wo nur Natur war. Rechts die Ostsee und links der Bodden und geradeaus die Straße. Und weiß, und es hat geschneit. Es war so was Schönes, so eine Ruhe, so Weihnachten eben. Und durch den Schnee, Es war unglaublich schön, also das kann ich gar nicht so richtig beschreiben, war unglaublich schön. Naja, ich hatte mein Bärchen dann abgeholt, ins Auto gesetzt und nach Arnzob gefahren. Und wir haben dann uns unterhalten, aber die Fahrt alleine hin, ohne, das war wunderschön, die vergesse ich nicht. Und der war natürlich froh, dass er zu Hause war und das Trinkgeld hat auch gestimmt. Und seine Frau, die war dann auch so mit Künstler, ich habe jetzt nichts gegen Künstler, aber die waren, naja, was nicht ist, das kommt noch, so ungefähr auch. Die habe ich auch manchmal da fast aus dem Bett geholt. Die hat den Fahrt nach Ribnitz bestellt, die waren in Berlin zu Hause. Naja, ich kam immer 5 Minuten vorher an, aber von seiner Frau, keine Spur, ich bin rein, die Türen waren sowieso bei uns auch nie abgeschlossen. Sie haben Taxi bestellt, ach du meine Güte, ja, ich sage, den Zug kriegen wir nicht mehr. Dann fahren wir weiter, dann fahren wir bis nach Rostock. Na gut, fahren wir bis nach Rostock. Ich habe ihr schnell geholfen, wie ein Krimskrams und rin ins Auto. Aber so sind die eben. Und so, na, da kann ich doch den Mann nicht sitzen lassen. Und wenn er, nee, das macht man doch. Dazu kannten wir uns zu gut.
Ja.
Ja, auch sonst hätte ich das gemacht.
Das hätten sie bestimmt gemacht. Und ich habe gerade so gedacht, als sie erzählten, das ist, glaube ich, schon wieder ein Stück ihres Geheimnisses, wie man es schafft, so positiv zu sein, dass sie auch aus dieser, ja, eigentlich bedauerlichen Situation, dass sie nicht zu Hause bleiben konnten am Heiligabend, darin auch wieder was Schönes gesehen haben, ja. Nämlich diese Straße, dieses Alleinefahren durch die verschneite Straße. Das hat sich so umgekehrt, haben dadurch ein Erlebnis gewonnen, was sie noch gar nicht mehr vergessen haben seitdem.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ihre Kunst, oder? Dass sie das können. Ja, ich frage mich das, am Anfang schon hatte ich das ja angedeutet, wie sie das schaffen, immer so positiv durchs Leben zu gehen, obwohl sie doch auch, wenn man ehrlich ist, vielleicht verbittert sein könnten und sagen könnten, ach Mensch, ich durfte nicht auf diese Ballettschule, ich durfte nicht zu Onkel Max, da wäre ich jetzt vielleicht eine reiche amerikanische Lady. Andere würden das vielleicht immer zu bedauern und sie sagen, ach ja, war eben so und sie haben immer wieder was Neues Gutes gefunden. Wie machen sie das?
Ja. Naja, weil über was da war. Ich war immer neugierig auf was Neues. Wenn das nicht war, dann war es was anderes. Meine Güte. Ich habe eigentlich auch zweimal im Jahr Geburtstag durch schwere Operation, wo ich dachte, oder die Ärzte, dass es nicht so richtig wird. Aber es wurde ja wieder. Und ich bin jeden Morgen dankbar, dass ich lebe ja. Ja. Ich bin jeden Morgen dankbar, dass ich wieder aufstehen kann, dass es ein neuer Tag ist. Und jeder Tag bringt irgendwas Schönes, was anderes. Manchmal nicht so ganz was. Na ja, dann ist es eben auch nicht. Aber im Grunde genommen, man lebt. Und man lebt doch nicht schlecht. Also ich finde da immer wieder Gutes.
Ja.
Hier ist es jetzt die Familie und die Urenkel aufwachsen zu sehen und das ist doch so ein Segen, ist das doch. Kann nicht jeder erleben. Mhm. Wenn ich morgens mein Bett baue und das so rumschüttel, das fällt mir natürlich schwer, aber es geht. Und hinterher sage ich, du hast es ja geschafft, sieht doch gut aus. Draußen ist schön bunter Regenschirm, das ist schon mal. Freunde.
Das ist so schön, wie Sie das
sagen. Ja, naja, ich kann mich freuen.
Ja, das ist vielleicht das Geheimnis. Sie können sich wirklich über kleine Dinge freuen. Sie sind auch sehr dankbar. Das ist so eine Grundeinstellung, dass Sie immer noch wieder neugierig sind auf was Neues.
Immer wieder gut gegangen. Muss man dankbar sein.
Sie haben ja auch so einen Sinnspruch hier an der Wand.
Ja, es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst.
Man hat also vieles selbst auch in der Hand.
Ja. Ich war noch gar nicht so sehr lange hier, da sagte die Schwester zu mir, das war kurz nach Weihnachten, nachdem ich mal hier war, sie sagte die Frau Badusch, wir sind dankbar, dass wir sie haben. Ich sage, wieso das denn? Sie nützen uns nicht aus, hat sie gesagt. Weil eben, es gibt vielleicht doch welche, die lassen jeden Handgriff klingeln, die machen sie mir mal bitte das Fenster auf oder zu, obwohl sie es könnten. Hm. Und da müssen die nun kommen, um Fenster zuzumachen, obwohl andere bedürftiger sind. Also das ist ein Beispiel.
Ist ein Beispiel. Ich glaube, es gibt auch immer so das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, was auch berechtigt ist. Also vielleicht kann ich das Fenster zumachen, aber ich wünsche mir, dass jemand kommt und mal guckt auf meine Bedürfnisse. Das brauchen Sie wiederum nicht, weil Sie ja selber so spontan nach
Gott
vorne
sei Dank
gehen.
Noch kann ich. Das hat schon mit Taxifahren was zu tun gehabt. Ich saß nicht stumm im Auto. Ich habe immer erzählt.
Also ich habe in den 2,5 Jahren, die wir uns kennen, schon sehr viel von Ihnen gelernt, Frau Matusch. Und was ich auch wieder festgestellt habe, ist die Bedeutung der Großeltern, wie wichtig Großeltern für Kinder sind. Mhm. Es gibt viele Lebensgeschichten, wo die Großeltern eine große Rolle spielen, weil die Eltern eben vielleicht krank sind oder noch sehr jung Eltern geworden sind. Und das finde ich immer wieder wichtig zu sagen, dass der Kontakt zu Großeltern für Kinder ein riesengroßer Segen ist. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man den auch fördern. Selbst wenn vielleicht wir als Erwachsene mit den eigenen Eltern mal Konflikte haben, sollte das nicht so dazu führen, dass die Kinder drunter leiden. Die dürfen ihren eigenen Kontakt aufbauen, weil man von Großeltern unglaublich viel lernt, was einen durch das ganze Leben trägt, ne? Wie Sie es auch beschrieben haben. Also die Großeltern sind eine Quelle der Liebe, aber auch des Wissens, das man dann mitnimmt. Mhm. Und jetzt frage ich Sie noch, Frau Matusch, ob Sie einen Ratschlag haben an die jüngere Generation oder Tipp, kann man auch sagen, was Sie anderen Menschen mit auf den Weg geben wollen.
Oh ja, in die junge Generation. Das ist ja nun wieder anders vielleicht als wir jetzt. Jeder wohnt woanders, vielleicht gar nicht so den städtischen Kontakt hat. Aber wer Großeltern hat, das ist ein großer Segen. Also fast so, wie meine Großeltern zu mir waren, an der langen Leine. Es muss aber mit den Kindern ein inniges Verhältnis, viel erzählen, viel lesen, viel reden, viel singen, viel spielen, aber nicht immer zu dem Handy. Mhm. Das ist das vereinsamte Menschen. Irgendwie, ich weiß nicht, die sitzen stundenlang da, die müssen was erleben, die Kinder. Die müssen, ja, in der Stadt, wo gut, ich hatte das Gute, dass ich eben so dicht am Wald, so dicht an der Natur war, wie es in der Stadt ist. Aber trotzdem, die Kinder müssen raus.
Ja.
Die müssen selbst unter Kindern wieder was, die meisten werden es vielleicht machen, aber es gibt doch viele und das hört man dann immer wieder mit dem Handy. Es ist auch schön, wenn man ein Tier hat, da lernt man die Achtung vor der Kreatur praktisch.
Ja.
Also gut, wenn er Weihnachten ein Hund geschenkt kriegt, man muss dafür Verantwortung übernehmen können. Aber vor allen Dingen, und wenn der Hund da ist, manche sagen ja, um Gottes Willen, ach, und der macht uns sehr schmutzig und da sind ja Haare. Und meine Güte, da sind es eben mal ein paar Hundehaare. Man muss nicht so zimperlich sein.
Ja.
Man kann doch, ich war so schmutzig mitunter als Kind, weil wir eben schmutzige Hände hatten im Wald und mit Holzhunden oder sowas. Das ist doch, dafür gab es Wasser und Seife dann irgendwann wieder, aber manche sind doch schon so zimperlich, um Gottes Willen, das nicht, und jenes greift das nicht an und jenes nicht an. Och, da kommt auch ja, wenn man gar zu, dass dann schnell Krankheiten kommen, weil man das Immunsystem nicht hat.
Oder Allergien, ne, Frau Bartusch?
Wir waren da abgehärtet, insofern. Mm. Wir haben schnell mal schmutzigen Finger in den Mund gesteckt, als irgendwie aus Versehen oder so. Und das ist es eben, also den Kindern freien Lauf lassen, nicht immer so viel Fernsehen, nicht immer so viel Handy hauptsächlich und viel miteinander kommunizieren, immer schön schmusen, kuscheln. Ich habe jetzt immer noch ein Kuscheltier, das muss ich haben.
Ihren Hund auf dem Bett.
Ja. Naja, also nicht einengen und nicht einzwängen, den Kindern freien Lauf lassen. Raus mit den Kindern.
Stimme ich voll und ganz zu. Ich habe noch etwas rausgesucht. Einen kleinen Text, den Frau Matusch mir mal diktiert hat oder erzählt hat. Ja, Frau Matusch kann manchmal nachts nicht so gut schlafen und da hat sie mir Folgendes erzählt. Manchmal sitze ich nachts in meinem Sessel und schaue hinaus auf die Straße. Immer fahren dort Autos. Und ich denke an die Menschen, die unterwegs sind. Wohin sie wohl müssen? Welcher Grund treibt sie nachts hinaus? Die Taxifahrer, Lieferwagen und Krankenwagen sind doch hauptsächlich auf der Straße, um uns zu versorgen. Sie sind also eigentlich für uns alle unterwegs. Und die privaten Fahrzeuge? Es kann schöne Gründe für Nachtfahrten geben, zum Beispiel, wenn jemand von einer Hochzeit kommt. Und es kann auch traurige Gründe geben. Vielleicht ist ein Familienmitglied sehr krank und ein Auto unter meinem Fenster fährt zur Klinik. Ich denke an all diese Menschen, die nachts nicht schlafen, sondern fahren. Ich wünsche ihnen dann, dass sie alle gut ankommen, dass sie im Grunde so viel Glück haben, wie ich in meinen 30 unfallfreien Jahren als Taxifahrerin. So träume und denke ich also vor mich hin und schließlich husche ich wieder in mein Körbchen und schlafe weiter. Mich hat dieser kleine Text sehr angerührt und ich finde es schön, dass Frau Matusch manchmal dort oben in ihrem Sessel nachts sitzt und über die große Straße wacht wie ein freundlicher alter Schutzengel. Und die Menschen wissen das gar nicht. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es auch in eurer Stadt so liebe alte Menschen, die ihr gar nicht kennt und die doch an euch denken.